bei aller Liebe, ja, wir müssen einfach uns auch zugestehen, dass nicht alles attraktiv ist im Fußball. Ja, das ist einfach so. Und wenn du dann natürlich noch Nations League etc., kannst du die nächste Schwachsinnsveranstaltung, was die UEFA sich da hat einfallen lassen. Man muss nicht aus allem immer einen Wettbewerb machen. Ja, wenn Sachen einfach nicht mehr besonders sind, musst du es nicht einfach umbenennen, damit es wieder besonders wird. Das funktioniert nicht. Ja. Wenn ich die deutsche Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel, mir nicht gerne als Testspiel angeschaut habe, schaue ich es mir jetzt auch nicht viel lieber an, nur weil das Ganze jetzt Nations League heißt.
Guten Morgen, Aytac. Guten Morgen an alle unsere Zuhörer.
Wunderschönen guten Morgen. Dennis, ich muss dich gleich mal etwas fragen. Ich habe mich letztens etwas bei etwas ertappt und ich möchte jetzt mal wissen, ob ich dich dabei auch ertappe. 2012, Finale daheim, Bayern gegen Chelsea. Wer war der Linksverteidiger von Bayern München?
Diego Contento.
Wahnsinn. Da merkt man, warum du der Experte bist und nicht ich hier.
Ja, ich muss ja dazu sagen, dass ich ein bisschen, weißt du ja, als Kind großer Bayern-Fan war, deshalb immer noch sehr, sehr Bayern-affin. Die größte Sensation für mich ist, wenn du beide Mannschaften in der Nachbetrachtung nochmal anschaust, wie wenig Qualität da, jetzt nicht böse gemeint, natürlich immer noch unfassbare Qualität, aber wie wenig Qualität durch Sperren und Verletzungen letztendlich in dem Finale auf dem Platz war eigentlich. Bei Bayern hat, glaube ich, Pjanic noch von Anfang an gespielt. Richtig. Also völliger Wahnsinn. Timoschuk, glaube ich, von Anfang an gespielt.
Mhm.
Oder zumindest reingekommen, einen von den entscheidenden Elfmetern nicht schießen wollen. Also absoluter Wahnsinn.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja letztens mal den Film von Schweinsteiger auf Prime angeschaut und war dann echt so halb erschlagen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Film. Als ich da Diego Contento gesehen habe, sage ich, ja stimmt, Mensch, der hat ja echt in dem Finale sogar durchgespielt. Ne? Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und da dachte ich mir, okay, also geht es jetzt nur mir so? Habe ich den schon wirklich so vergessen? Aber anscheinend schon, ja, weil mir kam der jetzt letztens, weil er seinen Sandhausen-Wechsel da jetzt durchgezogen hat. Also Wahnsinn, der hat wirklich 120 Minuten ein Finale gespielt. Und ja, jetzt ist er der kongeniale Partner von Dennis Diekmeyer auf der Linksverteidigerposition, rechts der Dennis Diekmeyer. Bin ich sehr gespannt. Sandhausen tut gerade alles, um sein Image und seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Gut, das wollte ich
noch kurz wissen. Warte mal ganz kurz, wenn wir jetzt dabei sind, würde mich mal interessieren, wie fandst du den Film?
Der Film war geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Film war richtig geil. Ich war von dem Großfilm war ich jetzt nicht so der große Fan, muss ich zugeben. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, was den Schweinsteiger-Film angeht. Aber es hat Til Schweiger schon richtig geil gemacht. Da waren natürlich aber auch jetzt auch echt viele geile Emotionen drin. Ne? Ich meine, 2012 eben das Finale daheim, 2013 das Triple-Jahr mit dem Finale im Wembley, 2014 dann Brasilien mit der Weltmeisterschaft. War natürlich auch super schön Stoff und ja, der Typ ist halt einfach auch cool. Ja? Der Schwein ist halt einfach ein cooler Typ und ich habe das, wie es aufgemacht war, der Film war für mich überragend sogar. Für einen der besten
Fußballfilme,
die ich je gesehen habe.
Aber ich finde, Schweinsteiger ist ja, das hätte ja ein Hollywood-Autor, hätte die Karriere nicht besser schreiben können, mit den Niederlagen zu beginnen und Verletzungen und alles, und wie er dann letztendlich dann zum Hero geworden ist. Aber da hätte ich mir fast einen Ticken mehr Tiefe gewünscht, gerade so WM und Champions League-Sieg und sowas. Ich finde, da hätte man noch mehr draus machen können eigentlich. Also mich hat er emotional gepackt, weil Schweinsteiger für mich sowieso immer der größte Hero meiner Kindheit war, muss ich sagen.
Aber da hast du maximale Bewunderung für ihn, ne?
Ja, also ich als Kind habe ich jedes Jahr zum Geburtstag ein Bayern-München-Trikot geschenkt bekommen und da war jedes Jahr er hinten drauf. Also das war mein absoluter Hero. Ich fand ihn auch gut, den Film. Er hat mich brutal emotional gepackt, wenn man das nochmal so hautnah gesehen hat. Aber ich hätte mir noch mehr irgendwie gewünscht, noch mehr Tiefe in den einigen Situationen und so. Aber sei es drum, es soll jetzt nicht das Hauptthema heute sein.
Gut, es war ja auch viel Stoff, ne? Also er hat da ja auch in diesen Film viel Stoff reinpacken müssen. Ich muss echt sagen, fand ich gut. Ja, mag sein, dass er hier und da vielleicht ein bisschen mehr Tiefe. Aber auf der anderen Seite, Dennis, wenn der Film halt auch über 2,5 Stunden geht, dann guckst du ihn halt auch nicht mehr an. Ne? Deswegen
auch.
Ja, kann ich schon verstehen, dass die Tiefe jetzt bei dem Stoff nicht so viel war. Lass mal zu unserer Rubrik Ereignis der Woche kommen. Wir haben zwar keine Bundesligaspielzeit mehr, aber in der Fußballwelt läuft ja noch allerlei Dinge. Was war denn dein Ereignis in der Woche?
Ja, war jetzt letzte Woche auch schon so, dass ich hin und her gerissen bin zwischen zwei Themen. Ja. Ich sage einfach mal beide. Das erste Thema ist der Titelgewinn von Real Madrid, was mich jetzt eigentlich überhaupt nicht groß tangiert, muss ich sagen. Spanische Liga ist jetzt nicht die Liga, die mich am meisten interessiert. Aber als ich dann gelesen habe, dass es der 26. Titel von Toni Kroos war, das hat mich schon schwer beeindruckt, muss ich sagen. Also
Echt, 26 sind
26.
schon.
26 Titel, ich habe gelesen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das war eigentlich mein Favorite bis zum Aufstieg von Leeds United. Ich weiß, dass du auch die Amazon Prime-Serie über Leeds United gesehen hast und ich glaube, du ja noch mehr verstehen kannst als ich aufgrund von unserem Altersunterschied, was für ein großer Club Leeds United ist. Dann mit dem vielleicht interessantesten Trainer auf der Welt. Jetzt den Aufstieg zu schaffen, das ist jetzt doch mein Ereignis der Woche, muss ich sagen. Kompliment an Marcelo Bielsa. Ich glaube, die ganz großen Trainer verehren ihn. Er lässt brutal erfolgreichen Fußball, brutal interessanten Fußball spielen. Ganz, ganz hohes Angriffspressing, immer Vollgasfußball. Von daher, ich glaube, da kann sich die Premier League drauf freuen. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, mit der meistgehasste Club in England. Von daher. Mein Ereignis der Woche, der Aufstieg von Leeds United in die Premier League.
Also kann ich dir auch insofern folgen. Stand auch hier bei mir auf dem Zettel. Ich habe noch was Zweites für den Fall, dass du das nimmst. Ich komm gleich zu meinem Zweiten. Also ich freue mich brutal drauf. Marcelo Bielsa und Leeds United, das ist eine ganz coole Story. Und das hat die Prime-Serie da auch letztes Jahr nochmal unterstrichen. Das war ja auch dramatisch, wie sie letztes Jahr den Aufstieg doch noch verspielt haben. Dann von den ersten zwei Plätzen zum direkten Aufstieg in die Premier League berechtigen, auf die Playoff-Plätze gerutscht und dann dort als leider halt auch verkackt. Und ja, wie du mal siehst, Pep Guardiola, Diego Simeone, Maurizio Pochettino ist jetzt alles nicht die schlechtesten Trainer auf der Welt. Verehren ihn, sagen alle, dass sehr viel von ihm in ihrer täglichen Arbeit da auch reinfließt. Er wird zum ersten Mal Premier League trainieren. Ich freue mich, da muss ich sagen, echt riesig drauf. Du sagst es durch den Altersunterschied. Ich habe die 90er Jahre erlebt, wo Leeds United permanent in der Premier League war, da auch Halbfinals in UEFA Cup etc. gespielt hat, hier und da mal auch in der Champions League unterwegs war. Das sind schon ein paar geile Mannschaften noch unten unterwegs in den unteren englischen Ligen. Ich freue mich sehr, wenn solche immer mehr hochkommen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, kann ich mehr anfangen als jetzt mit. Bei allem Respekt über Bournemouth, aber da könnte ich dir als Fußballinteressiert, Begeisterter keine fünf Spieler aufzählen, muss ich auch zugeben. Von dem her sind diese Vereine wie Leeds United für mich da schon viel, viel mehr interessant. Mein Ereignis der Woche, wenn du schon Leeds nimmst, nehme ich die Tatsache, Dennis, dass der Financial Fair Play abgeschafft wurde, aber niemand darüber berichtet. Man City ist ja von 2 Jahren Champions League Ausschluss und 30 Millionen Strafe auf nur 10 Millionen Strafe gefallen. Muss ich sagen, ist jetzt nicht ganz verwunderlich, dass die Strafe sinkt. Ja, aber ich habe ja echt geglaubt, die UEFA und der CAS ziehen es tatsächlich mal durch, dass da ein Top-Verein mal wirklich auch ein Jahr ausgeschlossen wird. Ich habe gedacht, 2 Jahre bekommen die deswegen, damit sie am Ende nur ein Jahr Ausschluss bekommen. Das dachte ich schon, dass sie durchziehen. Aber dass sie es dann komplett aufheben und sogar die Strafe auf ein Drittel kürzen, muss ich da ganz ehrlich sagen, dann können sie sich diesen Mist auch sparen. Ja, also andere Vereine tun da, machen da, dass sie da entsprechend ihre Sachen einhalten. Und jedes Mal, wenn ein Verein halt mit den ganz, ganz dicken Geldkoffern kommt, wie jetzt Paris Saint-Germain oder Manchester City, dann heißt es auf einmal, ja, nee, so schlimm war das alles doch gar nicht. Da wird mal von 25 auf 21 gemeldete Spieler für die Champions League reduziert und das soll dann eine Riesenstrafe sein. Ja, und jetzt soll die 10 Millionen Euro die Riesenstrafe sein. Fakt ist, es ist was passiert, sonst wird es keine 10 Millionen Strafe geben. Ja. Fakt ist auch, dass Football Leagues das wirklich durch die E-Mails sehr gut aufgedeckt hat. Fakt ist aber auch, dass die UEFA und die CAS es wieder geschafft haben, die Sachen so zu überstülpen, dass ich als Fußballfan echt mir langsam denke, dann lass doch den Scheiß jetzt endlich mal. Ehrlich, also dann müssen auch die deutschen Vereine nicht immer gucken, wie sie ihre Dinge aufbereiten, was das Financial Fairplay angeht, dann lasst es. Dann lasst es einfach. Ja. Hast du denn die Meinung dazu?
Was mich überrascht hat, dass eigentlich auch alle englischen Top-Teams sich ganz, ganz deutlich zu dem Thema
Es ist ja auch Fakt.
geäußert haben. Ja, die
Es ist
Headline war,
Fakt.
glaube ich, dass dieses Urteil ist ein Skandal.
Ja.
Und ich glaube, das sagt alles. Also, aber ich muss ehrlich sagen, mich überrascht eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich habe damit gerechnet, dass sie freigesprochen werden, weil das war bis jetzt ja immer so. Und es hat bis jetzt gefühlt nur türkische Vereine getroffen oder
Malaga war
irgendwelche.
auch mal dabei.
Malaga, ja, also wirklich nur Vereine, die keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Schade für den Fußball, das hat so einen kleinen Beigeschmack. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Experte über das Thema, aber es ist schade, dass Vereine, die fair arbeiten, die sich einen Arsch aufreißen, so wie du es auch gesagt hast, dann mit so einem Urteil mehr oder weniger auch bestraft werden. Also
Dann brauchst du einfach keine
das
Regeln. Du brauchst dann keine
ja.
Regeln. Sagen wir es, wie es ist. Ja, du kannst dir eine Regel aufstellen und dann gibt es aber immer bei den ganz, ganz Reichen immer eine Ausnahme zur Regel. Also lass das einfach. Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, lass das. Es langweilt langsam. Ja, und es ist so, wie du sagst. Die meisten Fußballfans haben ja gewusst, die werden wahrscheinlich eh freigesprochen. Ich habe noch gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, von 2 auf 1 Jahr. Deswegen werden sie 2 Jahre gegeben haben, dass sie diesmal aus der Nummer nicht ganz rauskommen können. Aber nee. Nicht mal das hat es diesmal gebracht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt nichts gegen City. Ich mag unheimlich gern Pep Guardiola, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es einfach darum, dass diese Regel einfach auch mal eingehalten werden muss. Ja, die Türken, die sind da, die werden auch zu Recht bestraft, die wirtschaften scheiße. Ja, ich kenne mich da aus. Die sind da echt schlecht, was das angeht. Aber dann muss es auch für andere gelten. So, und jetzt beenden wir
Genau.
diesen Punkt damit und gehen mal rüber in die Rubrik rund um die Fußballwelt. Was sagst du dazu, dass der André Schüler mit 29 seine Fußballschuhe an den Nagel hängt?
Ja, ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Ich kenne ihn ja persönlich aus Mainz. Wir sind immer im selben Bus zum Training gefahren. Er kam aus Ludwigshafen im Zug. Ich kam vom Internat aus der Mainzer Innenstadt. Und da gab es eine Buslinie. Zu der Zeit haben sich dann, da waren gefühlt nur Mainz 05 Spieler dann in dem Bus und haben sich alle getroffen. Von daher, ich kenne auch seine Eltern. Ganz, ganz bodenständige, nette Familie. Von daher, also ich finde, Häme ist überhaupt nicht angebracht. Ich glaube, Social Media wurde er relativ auseinandergenommen für seinen Schritt, was ich gelesen habe. Aber ist für mich überhaupt nicht angebracht. Es ist für mich absolut konsequent, wenn er, also erstes Mal muss man ihm aussprechen, dass er das Maximale aus seiner Karriere rausgeholt hat. Denn ganz normaler Junge aus Mainz, der dann die A-Jugendmeisterschaft sich im Profikader von Mainz 05 gespielt hat, dann nach Leverkusen gewechselt ist, Nationalspieler wurde, dann zu Chelsea London gewechselt ist, dann Weltmeister wurde, dann zu Wolfsburg gewechselt ist, dann zu Dortmund gewechselt ist. Das ist schon mal, kann man schon mal ein Kompliment aussprechen. Und man muss auch einfach mal anerkennen, dass es, glaube ich, unterschiedliche Charaktere gibt. Und wenn einer eben irgendwann nicht mehr mit dem Druck und nicht mehr mit der Erwartungshaltung klarkommt und dann in den Negativstrudel reinkommt und man muss ja einfach sagen, er ist finanziell absolut satt, ja. Und wenn es ja dann einfach keinen Spaß mehr macht, dann finde ich das konsequent und finde das besser, als dann zu sagen, okay, dann gehe ich nochmal nach Saudi-Arabien, gehe ich nochmal nach China und schnapp dann da nochmal 20 Millionen oder da nochmal, da nochmal, da nochmal. Ich finde, man muss Entscheidungen respektieren und ich habe da riesen Respekt vor. Ich finde es absolut konsequent und also ich finde, da ist Häme nicht angebracht. Aber da können wir jetzt vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sein. Keine Ahnung, was ist denn deine Meinung dazu?
Naja, dass er zurückgetreten ist, finde ich auch konsequent, das finde ich in Ordnung. Ich glaube aber, André, weil du sagst, er hat das maximal aus seiner Karriere rausgeholt. Ja, natürlich, so gesehen, kann man vielleicht schon unterschreiben. Ich glaube aber auch, dass er den einen oder anderen falschen Wechsel gemacht hat, Dennis, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Aber da muss ich zu sagen, er ist zum Beispiel für mich nicht vom Talent her gesegnet wie Mario Götze zum Beispiel. Ja, also
Na, sicher
er hat
nicht,
nicht
sicher nicht.
die technischen Fähigkeiten, die ein Mario Götze hat. Er ist brutal schnell gewesen, er hat einen brutalen guten Schuss gehabt. Gut, also das war aber dann fast für mich auch schon die Qualität, ja.
Ja, also wie gesagt, der Wechsel damals, ich glaube 2015 im Winter war das von Chelsea nach Wolfsburg. Ich glaube, das war so ein ge gewisser Knick, der da hätte nicht kommen sollen. Ja, ich hätte an seiner Stelle im Nachhinein betrachtet, würde das vielleicht auch so sehen. die Saison vielleicht noch durchgezogen und dann vielleicht im Sommer entsprechend einen Wechsel gemacht, weil ich glaube, das war so ein Punkt, wo es dann schon rapide bergab ging. Und die Zeit in Dortmund war halt gut. Am Ende des Tages muss man sagen, es war wirklich das größte Dortmunder Transfer in der Zeit von Michael Zorc und Hansjochen Watzke. Das ist leider so. Ja. Hätte man aber zu der Zeit auch jetzt so auch nicht gedacht. Wir sprechen von einem deutschen Nationalspieler, der zu der Zeit verpflichtet wurde. Ich finde es aber, bin ich komplett bei dir, konsequent zu sagen, nee, ich brauche den Beifall nicht mehr. Das hat er auch so ausgedrückt und es ist für mich in Ordnung. Ich muss jetzt irgendwie 2, 3 Jahre noch spielen und mir die Taschen voll machen. Mir geht's gut. Der Spaß ist nicht mehr da. Die letzten 3, 4 Jahre war halt jetzt auch nicht auch von Erfolg gekrönt. Und wenn es ihn für ihn dann mehr eine psychische Belastung war, als es ihm was gebracht hat, ja, mein Gott, wer sind wir, um beurteilen zu können, dass er das vielleicht hätte noch länger aufschieben sollen. Von dem her, ich finde es völlig in Ordnung, dass er es so gemacht hat. Aber wenn wir schon mal bei Chelsea sind, lieber Dennis, kommen wir zum anderen Thema. Kann es sein, dass wir nächstes Jahr als deutsche Fußballfans unsere Liverpool-Trikots gegen Chelsea-Trikots umtauschen? Weil da scheint sich Frank Lampard so eine kleine deutsche Dynastie aufbauen zu wollen, wa?
Ja, scheinbar ist er Bundesliga-Fan. Also wir diskutieren ja auch privat öfter mal über interessante Mannschaften. Und ich glaube, Chelsea hat es ja getroffen gehabt, mal, muss man ja sagen, wurden nicht ausgeschlossen, aber haben ja zumindest, glaube ich, ein Transferfenster, wurden sie ja bestraft, dass sie keine Transfers machen dürfen.
Ja,
Und
Transfers,
ich,
aber nicht von der Champions League.
genau,
Transfers, ja.
ja. Aber das war, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, weil sie dann eben ihre besten Leihspieler, von denen sie ja ganz, ganz viele haben, eben dann wieder zurückbezogen haben. Ganz, ganz viele, vor allem englische Talente jetzt in der Truppe haben. Wenn du die Mannschaft dann eben mit Jungs wie Timo Werner und Kai Havertz dann nochmal spicken kannst, ist es natürlich sensationell. Also ich glaube, ob sie nächstes Jahr schon an Liverpool oder Man City kratzen können, weiß ich nicht. Aber wenn sie den Weg mit Frank Lampard weitergehen können, dann glaube ich schon, dass sie in 1, 2, 3 Jahren da wieder eine Macht werden können, weil der Kader ist für mich sehr, sehr gut aufgestellt. Wenn sie noch ein paar Altlasten beseitigen, hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wenn sie noch ein paar Spieler aus der älteren Garde verkaufen können, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ja, ich glaube, Chelsea ist jetzt nicht der Romantikclub wie Liverpool oder Manchester United, aber warum nicht? Also das Konzept ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Du weißt, ich wäre großer Fan davon, wenn ich würde Kai Havertz am liebsten im Bayern-Trikot sehen, weil ich ja immer noch glaube, dass er der Spieler der nächsten Generation wird. Und von da finde ich schon schade, dass er dann die Bundesliga verlässt. Aber ich glaube, dass es so kommen wird. Alles, was man so vernimmt, ist ja wohl relativ klar, dass er gehen möchte. Und ich glaube, Chelsea ist die einzige Mannschaft, die sich ihn dieses Jahr leisten kann und will.
Aber warum findest du es eigentlich immer so schade, wenn solche Topspieler die Bundesliga verlassen? Ich meine, die gehen ja auch dann in eine wahrscheinlich noch bessere Liga. Also kann man jetzt vielleicht drüber streiten, aber ja,
Ja,
ehrlicherweise
aber.
ist es aber schon so.
Ja, aber ich will doch die besten deutschen Spieler in meiner Liga. Also Bundesliga ist meine Heimatliga. Also da will ich doch jedes Wochenende in der Bundesliga sehen. Das ist doch auch ein riesen Qualitätsverlust, den die Bundesliga dann hat, wenn man so eine Granate wie Kai Havertz verliert. Also auch Timo Werner ist ein Riesenverlust für die Bundesliga. Ja, der mit Abstand beste deutsche Stürmer in meinen Augen. Wenn du den verlierst, ist es einfach ein Verlust für die Attraktivität der Liga für mich. Und ich finde, die Bundesliga ist besser, als viele sie machen. Deshalb finde ich schon schade, dass die Jungs dann gehen. Ich meine, man sieht ja auch, Leipzig hat Tottenham relativ deutlich geschlagen im Champions League Achtelfinale. Also, und ich glaube, dass durchaus auch einen deutschen Champions League Sieger, die es ja geben kann. Aber in England werden eben dann doch andere Summen bezahlt und die Premier League ist ja auch brutal attraktiv. Aber ich persönlich finde das schade, wenn ein deutscher Spieler dann auch das Land wechselt.
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Variante mit Werner und Havertz in einem Team unter Frank Lampard mit vielen anderen jungen Spielern wie Tammy Abraham zum Beispiel schon sehr, sehr gut. Also würde ich mich wirklich freuen, wenn das mit Kai Havertz und Chelsea klappt. Also mehr als wenn er jetzt zu Barcelona geht, sage ich dir ganz ehrlich. Also da glaube ich, dass da einfach etwas im Machen ist bei Chelsea. Du hast recht, romantisch ist es vielleicht alles nicht mit Roman Abramowitsch im Hintergrund etc., aber das ist, glaube ich, jetzt auch olle Kamellen, ja, also das ist alles in Ordnung. Investoren gehören zum Fußball, da müssen wir jetzt keine große Debatte drum führen, aber mit Kai Havertz, Timo Werner in einem Team unter einem jungen, aufstrebenden Trainer wie Frank Lampard, hat für mich ganz, ganz viel Charme. Also ich hoffe wirklich, dass es durchgeht, weil Leverkusen wird da nicht bleiben, da müssen wir, glaube ich, kein Prophet mehr dafür sein durch die Corona-Krise. Die Bayern wollen sich ihn nicht leisten. Ja, es kann sein, dass sie in ein paar Jahren sagen, okay, das war vielleicht ein Riesen. Weiß man nicht. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht von den Bayern immer erwarten, dass sie wirklich jeden top-deutschen Spieler holen, wenn sie einfach den Bedarf vielleicht auch aktuell nicht haben. Weil klar, ich bin bei dir, er wird der Spieler der nächsten Generation sein. Aber wo packst du ihn jetzt hin? Ja, wenn du hast jetzt
Ja.
Leroy Sané geholt, hast die Corona-Pandemie, keine Ahnung, wie das noch alles läuft, auch finanziell. Und unter 100 Millionen wird Rudi Völler definitiv seinen Daumen nicht nach oben heben. Von dem her glaube ich, dass Chelsea da tatsächlich im Moment die beste Variante für ihn ist. Gehen wir mal weiter zum ehemaligen Bayern-Mann, Robert und Niko Kovac, vor allem Niko Kovac. Die sollen wohl nach Monaco.
Ja,
Interessant.
also ich glaube, wenn die L'Équipe das berichtet, dann ist das schon so gut wie sicher. Überraschend, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ist aber naheliegend, weil Paul Mitchell, der ehemalige Kaderplaner vom Red Bull-Konzern, eben auch dadurch, dass Niko Kovac mal für Red Bull Salzburg gearbeitet hat, denke ich, wird der Kontakt darüber einfach noch sehr, sehr eng gewesen sein. Ich glaube, Lebensqualität brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Ob es die sportliche Offenbarung wird, müssen wir sehen. Ich glaube, der Kader ist aktuell so, dass schon noch einige Stellschrauben gedreht werden müssen. Aber spannend, ja. Ich hätte ihn eher in der Premier League erwartet, muss ich sagen, weil was man so vernommen hat aus Interviews, muss er wohl sehr, sehr viel auch dort an Spiele gesehen haben. Ich bin gespannt. Ich glaube, Monaco ist nicht der Publikumsmagnet, aber natürlich mit der Lebensqualität und dem finanziellen Hintergrund trotzdem brutal interessant. Und wenn sie vielleicht wieder so eine junge Truppe wie damals mit Mbappé, Falcao und den ganzen Talenten zusammenbekommen, warum nicht? Ohne dass ich jetzt in Jubel, in Ekstase verfalle, ja. Was sagst du dazu? Also, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten.
Ich muss dir sagen, ich finde das schon gewissermaßen sympathisch, aber auch nur wirklich, wenn unter der Prämisse, dass er mit Paul Mitchell zusammen da wirklich auch diesen Weg geht, der vorher mit Leonardo Jardim gegangen wurde. Weil wo die letzten 2 Jahre hingegangen sind, dann zu Transfers wie Naldo, Fabregas etc., das war dann nicht mehr das attraktive AS Monaco. Es ist kein Publikumsmagnet, aber vor 3 Jahren haben wir uns alle an ihm begeistert, ja, mit Mbappé, mit Fabinho, ja, das war auch nicht vergessen, da waren ja richtige Granaten drin, Bakayoko mit dem Mittelfeld, haben Champions League Halbfinale gespielt, haben die Meisterschaft geholt vor Paris Saint-Germain. Ja. Ich glaube, dass Nico und Robert Kovac da wirklich viel, viel Gutes machen können und viel, viel Möglichkeiten noch bekommen werden. Aber wirklich nur unter der Prämisse, dass sie den alten Weg wieder verfolgen. Alles andere macht diesen Verein einfach wenig attraktiv. In Ordnung, wenn man da ein, zwei Leistungsträger hat, die ein gewisses Alter auch haben, war damals mit Falcao genauso. Das brauchst du auch in einem Team, glaube ich. Nur mit 20, 22-Jährigen läuft es auch nicht. Aber wenn sie diesen Weg wieder einschlagen, glaube ich sogar, dass es für Niko Kovac gar nicht so eine schlechte Variante ist. Mich wundert es aber trotzdem. Also ich war, weißt du ja selber, bis vor 3 Monaten völlig der Überzeugung, dass nichts anderes passieren kann, als dass Niko Kovac zusammen mit seinem Bruder zu Hertha BSC Berlin geht. Da ist Geld vorhanden,
Stimmt,
es
ja.
ist seine Stadt, sein Geburtsort. Wundert mich bis heute, warum das eigentlich nicht geklappt hat. Aber ich glaube, Monaco ist, wenn diese Sachen erfüllt werden, ganz sicher nicht die allerschlechteste Adresse. Gut, Dennis,
Gut,
Rubrik
Eitatsch, jetzt muss
beendet.
ich dich mal ablösen, weil
Oh, bitte.
in letzter Zeit hast du mir immer viele Fragen gestellt. Ich glaube, mittlerweile hat keiner mehr Bock, mir zuzuhören. Deshalb drehe ich jetzt mal den Spieß um und wir machen jetzt mal eine neue Rubrik. Die Rubrik vorher hieß ja immer Inside Profifußball und jetzt stellen wir einfach mal dem Fan, ja, wie du dich ja immer bezeichnest, ein paar Fragen, ja. weil mich einfach
Okay.
mal interessiert. Wir haben jetzt öfter auch mal meine Sicht gesehen, die ja oft auch aus dem Hamsterrad direkt drin ist. Ja, muss man ja ehrlich sagen. Ich habe dafür auch manchmal den Blick verloren, wie das einfach der normale Fußballfan sieht, muss ich ehrlich zugeben. Deshalb würde ich jetzt einfach mal als kleinen Einstieg, das werden wir in der nächsten Woche auch noch vertiefen, auch spezieller auf Themen bezogen, jetzt einfach nur mal drei, vier Fragen stellen, wie die mich einfach allgemein am Fußball interessieren, weil ich glaube, dass ich da eine andere Blickweise habe als du zum Beispiel.
Ich bin
Deshalb würde
gespannt.
ich jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen.
Ja, schieß los.
Eine Frage, die mich brennend interessiert, ich weiß ja, dass du schon gefühlt, seitdem du die Muttermilch aufgenommen hast, brennender Fußballfan bist und auch wirklich immer intensiv die Bundesliga und auch den internationalen Fußball verfolgt hast. Deshalb würde es mich jetzt mal interessieren. Wir haben ja jetzt die Zeit der Streamingdienste, des bezahlten Fernsehens. Inwieweit hat sich da dein Fußballkonsum verändert? Bist du genervt von den verschiedenen Plattformen? Findest du das gut? Wie siehst du das als Fußballfan?
Oh, das kann ich dir ganz genau sagen. Ich muss, ich mittlerweile so, dass ich sagen muss, ich habe zu viel Fußball, zu viel Fußballkonsum. Das ist aber nicht meine Schuld. Das ist eher die Schuld von denjenigen, die meinen, dass die Fans wirklich mit Fußball überlagern müssen. Ich kann, sage ich dir ganz offen, nichts mit einer Europa League anfangen, die gefühlt irgendwie 48 Spiele benötigt, bis mal das Halbfinale stattfindet. Das hat zum Beispiel für mich extrem an Bedeutung verloren die letzten Jahre. Ja, zu UEFA Cup Zeiten war das anders. Dass da jetzt noch eine Europa League 2 kommt, finde ich völlig hirnrissig, aber komplett hirnrissig. Ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn man die Sachen belässt wie alles andere im Leben. Ein Steak zu essen macht auch nicht jeden Tag Spaß. Ja? Oder eine Pizza zu essen, wer das lieber mag, macht auch nicht jeden Tag Spaß. Der Fußball ist sehr, sehr viel mehr kommerzieller, müssen wir nicht darüber debattieren. Das ist so, das finde ich jetzt auch nicht so furchtbar schlimm. Aber man muss langsam mal wieder die Dosis, finde ich, wirklich auf eine andere Basis bekommen. Weil wenn so extrem Fußball interessiert und Begeisterte wie ich schon eher dann lieber zu Netflix rüberschalten, als jetzt bei einem Europapokalspiel stehen zu bleiben, dann heißt das nichts anderes, als dass ich da einfach übergesättigt bin. Ja, und das ist definitiv, ich fühle mich übersättigt, was den Fußball angeht. Das ist hundertprozentig so. Deswegen finde ich es auch gut, dass der DFB-Pokal immer nur als K.O.-Runde gespielt wird, dass da kein Hin- und Rückspiel-Gschmarri da stattfindet, wie beim spanischen Pokal oder im italienischen Pokal oder im portugiesischen Pokal gibt es sogar Gruppenphasen und was weiß ich was. Also, das ist mir alles too much. Und das ist mir auch alles too much, einfach jeden Tag genug Spiele haben, damit die Wettkonzerne auch ihre Quoten raushauen können. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel ausmacht, weil die ja natürlich auch viel sponsern im Fußball. Ja. Um deine Frage damit zu beantworten, ich fühle mich übersättigt. Ja. Ist so.
Okay, das ist für mich interessant, weil daran schließt mehr oder weniger auch meine nächste Frage an. Wenn du jetzt dir zum Beispiel jetzt nehmen wir mal das Beispiel deutsche Nationalmannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft war immer das Flaggschiff des deutschen Fußballs. Ganz Deutschland war stolz darauf. Viermaliger Weltmeister. Weltmeister 2018. Nee, 2014. Sorry. Aber die Nationalmannschaft hat das Problem, dass sie mittlerweile in Stadien wie in Mainz oder in Hoffenheim, dass sie in kleinere Stadien gehen müssen, weil sie es nicht mehr schaffen, Stadien wie in Dortmund oder München voll zu bekommen. Meinst du, dass das auch ein Problem des Konsums ist? Oder sind die Trainer, Spieler, sind die unsympathischer geworden? Ist der Kostenfaktor zu hoch? Was ist das Problem? Ich meine, wenn wir vor 3, 4 Jahren darüber gesprochen haben, dass eine deutsche Nationalmannschaft Probleme hat, das Stadion voll zu bekommen, also da hätte uns, glaube ich, jeder für verrückt erklärt.
Ja, definitiv. Aber ich sag dir, das ist natürlich auch eine Folge von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja, wenn du eh schon übersättigt bist und dann sollst du noch irgendwie ein Spiel gegen Aserbaidschan anschauen, dann ist, also bei aller Liebe, ja, wir müssen einfach uns auch zugestehen, dass nicht alles attraktiv ist im Fußball. Ja, das ist einfach so. Und wenn du dann natürlich noch Nations League etc., das kannst du die nächste Schwachsinnsveranstaltung, was die UEFA sich da hat einfallen lassen. Man muss nicht aus allem immer einen Wettbewerb machen. Ja, wenn Sachen einfach nicht mehr besonders sind, musst du es nicht einfach umbenennen, damit sie wieder besonders wird. Das funktioniert nicht. Ja, wenn ich die deutsche Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel, mir nicht gerne als Testspiel angeschaut habe, schaue ich es mir jetzt auch nicht viel lieber an, nur weil das Ganze jetzt Nations League heißt. Ja, also von dem her, es geht immer mehr in die Richtung, dass nicht an dem Problem gearbeitet wird, sondern es wird tatsächlich daran gearbeitet, das Problem für die Menschen attraktiver zu machen. Und was die Nähe angeht, ja, da bin ich auch bei dir. Ich fand die deutsche Nationalmannschaft früher auch, also bis vor ein paar Jahren, auch nahbarer, als es die letzten Jahre der Fall war. Ja, das fragt mich nicht, wieso, ob das ein Generationending ist, aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo die deutsche Nationalmannschaft nach Nürnberg gekommen ist, zum Beispiel. Da hast du in Herzogenaurach in dem Hotel, wo sie waren, da konntest du als Fan einmarschieren und mal eben zwei Bilder mit Jogi Löw machen oder mit Thorsten Frings, was weiß ich was. Ja, das war einfach alles nahbarer und das ist schon die letzten Jahre auch anders geworden. Da wurden auch viel mehr Veranstaltungen, wo so Unterschriften, Autogrammstunden und so weiter veranstaltet wurden. Das ist so mein Eindruck. Und das ist ja auch, was Oliver Bierhoff auch, wo er ran möchte und finde ich auch ran muss, weil du hast eh Schwierigkeiten, die Jugend heute so zu Fußball begeistern, wie wir es noch sind. Ja, die haben andere Sachen auch, die haben E-Sports. Ja, das ist ein Punkt, den wir in Deutschland auch völlig verkennen, aber der wird uns auch noch mehr einholen. Da musst du aber auch die Menschen mehr an die Nationalspieler ranlassen, aber das ändert nichts an der Fußballübersättigung, nichts. Und da wird die Nationalmannschaft auch die nächsten Jahre dieses Problem noch weiterhin haben. Da bin ich auch überzeugt davon, muss ich das sagen. Und
Aber
natürlich, ja.
das ist ein guter Punkt mit diesem Nahbaren. Das ist ein Punkt, den verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil ja, ich aus Trainersicht, ich würde am liebsten öffentliche Trainingseinheiten verbieten, sage ich dir ganz ehrlich. Wahrscheinlich mache ich mich damit jetzt brutal unbeliebt, aber wir hatten das zum Beispiel in Belgien so. Dort ist es nicht gewöhnlich, dass Zuschauer zum Training kommen. Wir waren jedes Training für uns. Und das ist für mich einfach eine andere Atmosphäre. Du bist viel intimer, du kannst auch mal einen Spieler anders packen als immer, wenn Zuschauer da sind. Du kannst viel tiefer in taktische Inhalte gehen. Ist es wirklich das Problem, dass man sich zu sehr abschottet oder was ist das Problem? Weil das ist so ein Zwiespalt in mir. Das tue ich mir schwer zu verstehen.
Also ich weiß nicht, ob du unbedingt, also ich bin bei dir, da sind wir in Deutschland noch verwöhnter als in anderen Ländern. Das ist in der Türkei, in Italien, in Spanien auch so. Da sind kaum Trainingseinheiten öffentlich. Pep Guardiola hat sich ja bei Bayern München auch erstmal umgucken müssen, wie öffentliches Training. Hä, was wollt ihr von mir? Bin ich bei dir, aber ich glaube, darum geht es nicht mal. Wenn du aber sagst, ey, nach dem Training, was geheim war, ja, machen wir halt mehr Geschichten mit den Fans, für die Fans. Da muss auch nicht immer der ganze Kader sein, der ganze Kader da sein. Du willst finden, dass wenn dann ein, zwei Leute da mal eine Autogrammstunde geben oder mal mit Kindern mal Torwandschießen machen und was weiß ich was, ja, wo, das ist alles, was man auch machen kann. Da muss man nicht das Training dafür zwangsläufig öffnen. Ja, das bin ich komplett bei dir. Da verstehe ich auch jeden Trainer, dass der Punkt auch etwas sensibel ist bei den Trainern. Aber die Fannähe, die muss nicht über das öffentliche Training laufen. Das kann auch mit Aktivitäten laufen, die der Verein oder halt auch in der Nationalmannschaft da viel mehr in Aktion bringen. Und dann glaube ich, dass man auch wirklich wieder mehr Begeisterung und mehr Sympathie ist. Im Endeffekt geht es um Sympathie. Ja, wenn dir etwas sympathisch ist, duldest du auch Sachen mehr, die dir jetzt vielleicht weniger gut gefallen. Wenn dir aber jemand auch noch oder etwas auch unsympathisch ist und dann ist noch etwas Unattraktives dabei, ja, dann bist du natürlich auch schneller dabei zu sagen, nee, möchte ich nicht, konsumiere ich nicht, schaue ich mir nicht an, interessiert mich nicht. Ja. Also du bist immer in der Verpflichtung als Person oder Verein der Öffentlichkeit da auch etwas zu tun. Ja, das ist so. Ansonsten gäbe es diese Gelder nicht, ansonsten gäbe es dieses Interesse nicht. Und wenn du das Interesse aber die nächsten Jahre auf dem Niveau halten möchtest, dann musst du dir Sachen einfallen lassen, womit du junge Menschen begeisterst. Ansonsten wird das nicht funktionieren, glaube ich. Was es genau ist, das sollen da Marketingstrategen sich genaue Gedanken drüber machen. Es gibt zigtausend Studien über die Generation XYZ. Aber Fakt ist, dass da schon gewissermaßen, was ich auch wahrnehme, mehr weiter weggegangen wird vom Fußball und den Fußballspielern und den Fußballvereinen. Das ist diese alte Intensität, sehe ich nicht mehr.
Okay, und daran können wir anschließen mit der letzten Frage, indem man jetzt auch die erste kleine Fragerunde in unserer neuen Rubrik dann auch abschließen kann. Du kannst jetzt, sage ich mal, die Fußballer und die Trainer und die Funktionäre von, sage ich mal, vielleicht zwei, drei Generationen ziemlich gut beurteilen. Inwieweit nimmst du das wahr jetzt mit Social Media, mit Instagram, mit Facebook? Hat sich die Spielergeneration komplett geändert? Sind die sympathischer geworden? Sind die unsympathischer geworden? Wir haben diese Interviewdebatte. Ich glaube, dass die Spieler heutzutage fast mehr preisgeben als die Spieler früher von ihrem Leben, weil du einfach mit Social Media die Möglichkeit hast, die Jungs hautnah zu begleiten. Wie nimmst du das wahr? Ist das Ganze sympathischer, unsympathischer geworden? Das ist für mich einfach ein sehr, sehr spannendes Thema.
Also, ich sag's gerne so, ich bin mit der heutigen Spielergeneration sehr einverstanden, in vielen Belangen. Ich glaube einfach, die sind im Außenverhältnis ehrlicher. Ja? Von dem her, wenn jemand ehrlich ist, dann mache ich ihm deswegen bitteschön keinen Vorwurf. Dass über Sachen debattiert wird, wie jetzt zum Beispiel das altberühmte Beispiel Goldsteak von Franck Ribéry, das hat uns ja gefühlt 2 Jahre begleitet, das ganze Thema. Aber worüber haben wir da gesprochen, Dennis? Im Endeffekt haben wir darüber gesprochen, dass ein Multimillionär in ein Luxusrestaurant geht und der Chef des Hauses ihm seine größte Kreation und vielleicht teuerste Kreation da serviert. Ich glaube, der hat ihn sogar dazu eingeladen, keine Ahnung. Ist das etwas so Unnormales? Ja, und dass es dann natürlich dann geteilt wird über die sozialen Medien. Ja, das ist halt aber auch dann ehrlich. Ja. Also er tut dann nicht so, dass er diese Dinge nicht macht, macht es aber hintenrum, sondern er tut dann entsprechend auch das wirklich posten, oder seine Frau war das, glaube ich, damals. War für mich in Ordnung. Ja. Das war für mich in Ordnung. Dass es sowas wie ein Goldsteak gibt. Finde ich ein Schwachsinn, müssen wir nicht drüber debattieren, aber dass ein Multimillionär gut konsumiert und teuer konsumiert, das war früher auch nicht anders. Früher sind die Fußballer auch mit ihren Ferraris am Trainingsplatz vorgefahren. Diese Debatten hattest du früher auch schon gewissermaßen, ja, aber es war natürlich nicht so scharf wie heute, weil die Fußballer selber von sich viel preisgeben. Ich sage dir nur, ich würde anstelle von Bekanntenkreis oder auch von Freundinnen und Ehefrauen da manchmal ein bisschen aufpassen, was ich da poste. Also die Nummer von der Frau von Thomas Müller mit der Story, als sie gepostet hat, nach 70 Minuten fällt dem dann auch mal oder hat der auch mal ein Geistesblitz und meint damit Niko Kovac, also kritisiert den Trainer in der Öffentlichkeit über Social Media ganz bewusst und stark. Das finde ich daneben, aber dass sie von sich mehr preisgeben, das finde ich nur ehrlich, muss ich sagen. Und es ist für mich im Endeffekt auch völlig uninteressant, wie die ihr Leben leben. Also es immer so zu tun, dass das welche, wie wir alle sind, ist doch auch Schwachsinn. Also wenn du als 22-Jähriger da 10 Millionen auf dem Konto hast oder ein Jahresgehalt von 5 Millionen hast, dann bist du nicht ein normaler 22-Jähriger. Ja, das bist du einfach nicht. Und das hat natürlich auch viele Schattenseiten, ja. Ich bin jetzt vom Mitleid weit entfernt, nicht falsch verstehen, aber natürlich hat es auch seine Schattenseiten. Du kannst auch kein normaler 22-Jähriger sein. Dennis, du warst selber mit 15, bist du dann Fußballerinternat gekommen. Hast du Sachen gemacht, die deine Freunde mit 15, 16 gemacht haben? Wahrscheinlich nicht. Also hast du Opfer bringen müssen, ja, dass das alles viel Geld ist, dass es alles übertrieben ist teilweise, ja, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist nun mal so. Und ich bin da echt weit davon entfernt, die Fußballer für ihre Ehrlichkeit über Social Media zu bestrafen. Das
Aber
ist.
da muss ich dem Ticken widersprechen. Ja, also ich finde es schon bizarr, wenn ein Jadon Sancho jetzt, ohne ihn an Pranger zu stellen, mit seinen, wie alt ist er, 20, 21,
20 Jahre.
19, keine Ahnung, der Meinung ist, während der Corona-Pandemie, muss man ja auch mal sagen, glaube ich, dass wer nicht gecheckt hat, was Corona für ein weltweites Problem ist, der ist, glaube ich, schon ein paar Mal zu oft gegen die Wand gelaufen. Das ist für mich der erste Punkt. Und wenn du dann der Meinung bist, ja, in einem Prozess, wo es ja auch darum geht, ob dein Arbeitgeber überhaupt wieder arbeiten darf, ob die Bundesliga wieder startet, wo ja wirklich Millionen, also Tausende von Jobs auch dran hängen. Wenn du dann der Meinung bist, für einen Friseurbesuch nach London zu fliegen, dann finde ich das schon pervers auch irgendwo, muss ich sagen. Also, und das ist auch eine Sache, die kotzt mich an. Und da weiß ich auch, da bist du als Trainer auch ein bisschen machtlos, ja, weil was willst du dem Jungen erzählen? Ja, du kannst ihm voll einen von Latz hauen, aber ich habe keine Ahnung, ob der Typ dann auch noch den Bezug zur Welt irgendwie noch hat. Also, das ist so eine Sache.
Dennis, da muss ich, verstehe ich, was du meinst, aber da muss ich dir jetzt echt unterbrechen und dir widersprechen auch. Wenn aber gefühlt jeder zweite Bundesliga-Profi im Privatjet in den Urlaub fliegt, ja, machen wir doch auch nicht so eine Riesendebatte drum, wie wenn die jetzt mal einen Friseur einfliegen lassen. Ja, also
Ja, aber du
dieses
wirst ja wohl
Friseurthema
in
bei
Dortmund
Fußballern.
einen Barbershop finden, ja, den du ja kennst, weißt du
Du
ja
wirst
besser als
ja
ich.
wohl auch mit, du wirst auch mit dem Lufthansa-Flug vom sehr gerne erste Klasse nach Ibiza fliegen können. Brauchst du auch kein Privatjet dafür. Ja?
Nein, mir
Kann ich
geht es
genauso sagen.
gar nicht um den Privatjet. Mir geht es darum, warum muss ich für einen Friseurbesuch in ein anderes Land fliegen? Das ist für mich einfach absoluter Wahnsinn. Also vor allem in der
Ja.
Corona-Krise. Also, und wenn ich weiß, in England sind die Infektionszahlen tausendmal höher als in Deutschland. Ja, das ist für mich dann einfach dumm.
Komplett verstehe ich komplett. Aber ich sage dir nur, Fingerspitzengefühl bin ich komplett bei dir, haben manche oft nicht. Ja. Ich sage nur, dann musst du es aber weiter ausführen. Dann musst du wirklich vom Friseurbesuch zum Privatjet kommen. Dann musst du dann entsprechend über, was weiß ich, die sechs Autos kommen, die irgendwie 800.000 Euro jedes einzelne wert sind, etc. Also, das ist das allgemeine Thema Fingerspitzengefühl. Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Da brauchen die vielleicht, weißt du, du bist der Profi, da Frage zurück. Vielleicht braucht man da auch, vielleicht brauchen die sowas wie einen Medienberater, vielleicht brauchen die sowas wie jemanden, der so die ganze PR auch macht und die dann leitet. Deswegen, ich habe dich letzte Woche gefragt, was macht so ein Teammanager eigentlich? Ja, vielleicht ist es etwas, was in dem Bereich mehr reinfallen muss. Vielleicht muss da wirklich mal was Social Media angeht und Fingerspitzengefühl angeht, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht bei den einzelnen Spielern,
Also
wirklich
da,
der Teammanager auch mehr reingeht, weiß ich nicht. Weiß
nee,
ich nicht.
das ist für, die Jungs haben alle riesengroße Berateragenturen hinter sich. Ja, da muss dann einfach auch von der Seite dann auch mehr Kontrolle und vielleicht auch mehr Erziehung kommen. Denn du hast als Trainer oder als Teammanager gar nicht die Zeit, jeden Tag jedes Instagram, Snapchat oder Facebook-Profil der Jungs zu checken. Das ist unmöglich. Ja, ich finde, da muss mehr zur Selbstverantwortung erzogen werden. Und Berater sind auch für mich nicht nur da, um die fetten Verträge abzuschließen, sondern die sind auch dazu da, die Jungs auf ihrem Karriereweg zu begleiten. Und das ist für mich Social Media heutzutage eben ein riesengroßes Thema. Und die ganz großen Jungs haben ja auch Agenturen hinter sich, die sich nur um ihre Social Media Kanäle kümmern. Von daher bin ich da ganz klar der Meinung, dass das mehr aus dem privaten Umfeld der Jungs kommen muss, weil die Jungs sich ja dann letztendlich auch dafür verantworten müssen, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, das überspannt den Bogen, da können wir tagelang drüber diskutieren. Das hat mich gefreut, Eitert. Es ist wirklich, hat man ja jetzt auch in unserer Diskussion gesehen, da haben wir schon auch zwei teilweise komplett verschiedene Blickwinkel, was, glaube ich, hochinteressant für uns beide ist. Deshalb da schon mal danke für deinen Einblick und da werden wir auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen immer mal wieder gezielter als heute vielleicht noch auf das eine oder andere Thema zu sprechen kommen.
Also ich danke dir auch, das fand ich jetzt ganz interessant. Die Rubrik, die du dir jetzt so spontan, ohne Absprache, da dir das einfallen lassen, fand ich gut. Gerne öfter solche Überraschungen, gefällt mir. Jetzt komme ich aber etwas, was nicht so spontan ist, was wir tatsächlich vorher abgesprochen haben als Thema, zu unserem Top-Thema in der heutigen Folge, in der Folge 6. Es war diese Woche, Dennis, zu lesen und zu hören, Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, würde sich wünschen, dass seine zweite Mannschaft, seine U23, auch die Möglichkeit bekommen würde, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Die Frage, die sich da gestellt hat, ist das diskussionswürdig? Ja, da haben die allermeisten Fußballfunktionäre tatsächlich sehr rasch gesagt, dass das nicht der Fall sein darf. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war tatsächlich, Dennis, dass ich gedacht habe, dann würde der einzige Verein, der aus meiner Sicht gerade wenigstens ein bisschen Sinn in der zweiten Mannschaft hat, seine Arbeit mit der zweiten Mannschaft tatsächlich nochmal intensivieren können oder es würde dann sogar mehr bringen. Lass mal zum Thema kommen, zweite Mannschaften. Sinn oder Unsinn an zweiten Mannschaften? Was ist deine Meinung als jemand, der schon eine zweite Mannschaft mittrainiert hat in Würzburg oder auch als spielender Co-Trainer auch tätig war und mit der zweiten Mannschaft also mit der U23 und FSV Mainz 05 auch in die dritte Liga aufgestiegen ist?
Ja, für mich ist das ein emotionaleres Thema, weil ich in Würzburg auch ein, zwei Jahre dafür gekämpft habe, die U23 oder U21, wie man es auch immer nennen mag, eben nicht abzuschaffen, was dann letztendlich nach meinem Abgang dann auch vollzogen wurde. Ich bin großer Verfechter der U23-Mannschaften. Ich glaube, dass es nur ganz, ganz wenige Jungs gibt, die direkt den Sprung auch nachhaltig von einer U19 in die Bundesligamannschaft schaffen. Das schaffen nur die absoluten Vollgranaten. Und wenn wir dann eben auch über das viele Geld, was in der Bundesliga oder auch in anderen Ligen im Umlauf ist, hast du für mich auch als Verein die Verpflichtung, den Jungs, die du jahrelang in der Jugend hattest, eben auch dann die Chance zu geben, das Sprungbrett zu geben in einem ganz, ganz schwierigen Alter, wenn du eben vielleicht auch keine Ausbildung gemacht hast, dann eben nochmal die Chance zu geben, ein, zwei Jahre sich zu beweisen und vielleicht auch die Chance zu haben, sich für andere höherklassige Vereine anzubieten. Das ist für mich die Verpflichtung der Vereine und für mich ist das auch wirklich eine Katastrophe, dass der DFB das erlaubt hat, zweite Mannschaften abzuschaffen. Das ist für mich eine reine, reine Katastrophe, muss ich so deutlich sagen. Also da bin ich überhaupt gar kein Fan von.
Bin ich komplett anderer Meinung, muss ich sagen. Also ich sage ja, die Bayern haben aktuell noch ein bisschen Sinn an der zweiten Mannschaft. Ja. Aber auch da ist der Weg von FSV Zwickau als Gegner zu Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool halt auch ein ganz, 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 ganz weiter. Ja. Die gehen ja auch eher den Weg, dass sie sehr viel die letzten Jahre auch durch Hasan Salihamidžić von draußen holen und dann über die zweite Mannschaft auch so mehr heranführen, das ist gut, das ist okay. Der Weg ist trotzdem lange. Ich frage mich nur, wenn jemand die U19 beendet, Dennis, und er ist nicht in der Lage, bei dem Erst- oder Zweitligisten, dessen U19 er beendet hat, in die Profimannschaft zu rücken, und er ist nicht in der Lage, einen Vertrag beim Drittligisten oder einem Regionalligisten zu bekommen nach dem U19-Jahr oder nach den U19 Jahren, wie viel mehr darf da noch kommen, soll da noch kommen, weil wo soll dieser Weg von Regionalliga, teilweise Oberliga, Richtung zweite Bundesliga, erste Bundesliga, wie soll der funktionieren? Das ist doch ein Weg, der so nach 2 Jahren Regionalliga nicht funktionieren kann, oder? Also hast du da Beispiele,
Ja,
wo du sagst, dass das funktioniert vielleicht doch?
da müssen wir nur zu meinem alten Verein Mainz 05 schauen. Ja, ich habe jetzt den Kader vor mir und ich zähle jetzt alle Eigengewächse auf, die in dem Kader sind. Ja?
Okay.
Florian Müller, Torwart,
Okay.
hat den Sprung direkt in die Profimannschaft geschafft. Dann
Bist du jetzt bei der
Nummer
U19 oder bei
1
der U23-Mannschaft damals?
bei der Profimannschaft von Mainz jetzt. Und
Ah,
dann gehe ich dem mit dir mal die einzelnen Namen durch.
gut.
Robin Zentner, mit dem ich selber zusammengespielt habe, hatte dieses Jahr das erste Mal mehr oder weniger den Status als Nummer 1. Ganz, ganz viele Spiele in der U23 von Mainz 05 gemacht, weil er einfach Zeit gebraucht hat und Spielpraxis gebraucht hat. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Finn Dahmen, Nummer 3 im Profikader aktuell, Nummer 1 in der U23, sammelt viel Spielpraxis in der U23. Alexander Hack, Innenverteidiger jetzt auch schon mehrere Jahre. Ganz, ganz viele Spiele über die U23 von Mainz 05 gemacht, dadurch im Profikader gerückt. Dann Riedle Baku, für mich der interessanteste Spieler im Moment im Mainzer Kader. Der wird, glaube ich, spätestens nächste Saison zum Top-Verein wechseln. Auch viele Spiele im Wechsel U19, U23 und Bundesliga gemacht. Ja, aber permanente Spielpraxis gehabt. Dann gehen wir weiter zu Leandro Barrero, nächstes Supertalent für mich im zentralen Mittelfeld. Auch er immer im Pendel, wenn er eben nicht im Bundesliga-Kader geschafft hat, hat er eben U23 oder U19 gespielt, ja. Und das könnte ich jetzt so weitermachen. Für mich ist das einfach entscheidend. Und da gehe ich dann auch noch gleich auf Vereine ein, die nicht die U23 hat. Für mich ist es entscheidend in jungen Jahren, auch wenn du vielleicht so gut bist und direkt es in den Kader der Bundesliga schaffst, du wirst nicht, zu 99% der Fälle wirst du nicht jedes Wochenende über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Und dann ist es für mich einfach ein Geschenk, wenn du an diesem Wochenende, sei es in der U19 oder wenn du schon älter bist, in der U23, auf deine 90 Minuten kommst. Denn da kann mir jeder erzählen, was er will. Es ist einfach ein Riesenunterschied zwischen Training und Spielpraxis. Das kannst du nicht simulieren. Das ist für mich unumgänglich. Und gerade das, 17, 18, 19 bis 21, 22, ist einfach ein Alter, wo du permanent pro Woche Drucksituationen im Spiel brauchst. Und über diese Drucksituationen im Spiel eignest du dir eben ganz, ganz viel an, weil du im Training in diese Situation nie reinkommen wirst. Und von daher, wir können gern auch mal, vier Mannschaften sind aktuell in der Bundesliga, verbessere mich da gerne, RB Leipzig, Leverkusen, Frankfurt und Union Berlin, die keine U23-Mannschaften haben. Und dann schau dir jetzt bitte mal den Kader von den vier Mannschaften an und sag mir mal ein Top-Talent, das sich aus der, okay, Leverkusen mit Kai Havertz, das ist klar, aber das ist das Jahrhunderttalent, das ist schlechthin. Aber dann schau dir den Kader an und sag mir, welche Jungs da aus der eigenen Jugend gekommen sind, die gesetzt haben. Ich sehe da keine Spieler mehr.
Ja gut, kannst jetzt natürlich anfangen, Leipzig hat ein anderes Konzept, die haben quasi Salzburg und Liefering, ja, also die brauchen keine U23 in Deutschland, das ist für die Zeitverschuldung, das sehe ich tatsächlich so, aber wäre dann bei dem, was du sagst, nicht so die U21-Liga einfach etwas Schlaues, ja, also die sollen ja Spielpraxis haben, um Himmels Willen, aber die spielen da Regionalliga, also ich sehe da überhaupt keinen großen, also klar kannst du immer wieder mal einen Fall geben, der dann in die Bundesliga schafft, ja, aber von Regionalliga in die Bundesliga, ey, das ist ja ein so meilenweiter Schritt, muss
Ja,
da
aber
nicht das
das.
System mal umgeändert werden?
Nee, ich finde, da hast du einen falschen Blickwinkel, weil das ist ja kein reiner Regionalligaspieler. Der spielt in der Regionalliga, aber die talentierten Jungs trainieren Minimum einmal die Woche im Profikader mit. Ja, heißt, dort werden sie schon mal anders gefordert. Und in einem NLZ erwarte ich in der Regel auch, dass das Trainingsniveau, die Trainingsbedingungen einen Ticken höher sind als in einer normalen Regionalligatruppe, ohne das despektierlich zu meinen. Ja? Von daher hast du schon noch mal ganz andere Rahmenbedingungen und Möglichkeiten als ein normaler Regionalligist. Und ich sage dir eins, ich bin überhaupt kein Fan davon, von einer reinen Profi-Nachwuchsliga, weil du eben in der Regionalliga auch Jungs drin hast, auch teilweise richtig gute Jungs drin hast, die eben auch vielleicht schon mal Bundesliga, zweite Liga gespielt haben und dort jetzt die Karriere ausklingen lassen. Und es ist ein Unterschied, ob du gegen einen 30-jährigen abgezockten alten Hasen spielst oder gegen den 19-jährigen selber, der selber noch grün in den Ohren ist. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und gegen diesen Erwachsenen, das ist ein Riesenunterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenfußball. Und da sich durchzusetzen, das ist ein anderes Qualitätsmerkmal, als wenn du die Jugendliga weiterführst. Bin ich 100% von überzeugt.
Und was spricht da dann dagegen, dass man sagt, okay, dann dürfen halt im Moment dürfen wir zwei zweite Mannschaften in der dritten Liga spielen, maximal. Was spricht dann dagegen, dass sie dann auch in die zweite Liga aufsteigen können, wie das Herbert Heiner vorgeschlagen hat? Weil das spricht ja dann alles dafür, dass sie dann, wenn es darum geht, Spieler heranzuführen, warum dürfen sie nicht aufsteigen?
Ja, also ich sehe jetzt keine Notwendigkeit dafür, Bayern 2 in der zweiten Liga zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben so viele große Vereine in Deutschland, in der zweiten Liga auch. Ja, also ich finde die Regelung, wie sie jetzt ist, ist gut, ist richtig und hat sich auch für mich jahrelang bewährt. Wir hatten bis vor 2, 3 Jahren einen unfassbaren Fluss von talentierten Nachwuchsfußballern, die es bis in die Nationalmannschaft geschafft haben. Und für mich ist es eben auch gerade für Vereine wie RB Leipzig oder Leverkusen, die sich auch auf die Fahne geschrieben haben, mit jungen Fußballern zu arbeiten und jedes Jahr über Champions League oder Europa League Millionen generieren, ist es für mich ein Wahnsinn, ein Kader, der maximal 3 bis 4 Millionen kostet, zu streichen. Denn das wäre ein Spieler aus dem Profikader, den du streichen müsstest, der vielleicht den 23. oder 24. Platz hat. Das ist für mich einfach absoluter Wahnsinn. Ich habe dafür einfach kein Verständnis, weil du einfach für mich auch die Verpflichtung hast, wenn du jahrelang Jungs begleitet hast, die dann vielleicht eben auch Opfer gebracht hat, da haben wir ja drüber gesprochen, die eben vielleicht nicht die Zeit hatten, um dann auch voll all in eine Ausbildung zu gehen, weil sie eben ihrem Traum hinterhergejagt sind. Da ist es für mich einfach die Verpflichtung, den Jungs auch noch 1, 2 Jahre die Chance zu geben, wenn es eben vielleicht nicht für Leipzig reicht, aber dann reicht es eben vielleicht für Sandhausen, für Dynamo Dresden, für die Würzburger Kickers, keine Ahnung. Das ist für mich einfach auch moralisch irgendwie schwer verständlich, muss ich sagen.
Ja, ist die Frage, ob dann nicht Laien einfach auf Set mehr Sinn machen. Weißt du, also,
Ja,
man
aber
ist schon mal ein Eindruck so aus dem Ausland, wenn ich da Juventus Turin mir anschaue, Real Madrid mir anschaue. Juve hat im Sommer letzten Jahres irgendwie knappe 100 Millionen an Ablösungen generiert mit Spielern. Dennis, da sage ich dir ganz ehrlich, selbst wir als Fußballbegeisterte, die meisten hätten wir googeln müssen. Ja? Die waren dann halt irgendwo wild rum in Italien. Die haben sich dann aber woanders über den Weg bewährt und nicht über eine zweite Mannschaft.
Ja, aber das ist, den Vergleich finde ich schwierig, weil Juventus Turin hat eben zum Beispiel auch andere Möglichkeiten als Schalke 04 Jugendspieler einzukaufen. Das ist ja auch der Kern der Bayern-Mannschaft, der zweiten Mannschaft, muss man ja sagen, die Top-Top-Top-Spieler wurden ja nicht in München ausgebildet, sondern
Die kamen.
kamen von anderen Top-Vereinen, ja. Das ist für mich ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn wir die Knappenschmiede nehmen, die wir ja auch in der Folge schon mal näher betrachtet haben. Für mich ist es unumgänglich, dass so Jungs wie Ahmed Kutucu, da gibt es ja eine Vielzahl von jungen Spielern. Für mich ist es einfach unumgänglich, dass sie eben mit dem Pendel zwischen erster Mannschaft und zweiter Mannschaft eben regelmäßig Spielpraxis bekommen. Aber trotzdem, wenn du sie verleihst, hast du sie ja nicht mehr in deinem Profikader mit dabei. Ja? Du kannst eben auch nicht ganz genau steuern, wie werden sie trainiert, wo wird der Fokus gelegt. Kriegen Sie vielleicht die Ausbildung, die Sie auch bei mir selber bekommen würden? Deshalb, für mich wäre es ganz, ganz wichtig als Profitrainer, zum Beispiel, wenn ich so ein Pool wie Schalke hat mit vielen jungen Spielern, dass ich die regelmäßig bei mir im Training habe und dann jedes Wochenende individuell für jeden Spieler entscheide, was ist das Richtige heute? Nehme ich ihn mit auf die Bank? Ist er vielleicht sogar von Anfang an dabei? Oder lasse ich ihn raus aus dem Kader, obwohl ich ihn vielleicht gerne dabei hätte, damit er dann eben wieder mal 90 Minuten spielen kann. Das ist für mich eher der richtige Schritt. Und wenn du natürlich Vollgranaten wie Joshua Zirkzee oder Alphonso Davies am Anfang, der auch wenig Spielpraxis bekommen hat, solche Jungs kannst du natürlich verleihen, weil die so gut sind. Die werden auch bei anderen Bundesligisten spielen. Aber mit Jungs wie Ahmed Kutucu oder so, wie die Schalker diesen Weg sehr, sehr gut für mich gehen, ist es für mich unumgänglich, dass du eine zweite Mannschaft hast. Und für mich ist eben auch, wenn ich mir nochmal, vor allem auch Eintracht Frankfurt oder Leverkusen oder Union Berlin, da sehe ich keinen einzigen Jugendspieler, der nachhaltig, vor allem bei Eintracht Frankfurt, sehe ich keinen einzigen Jugendspieler, der es nachhaltig geschafft hat, in die erste Mannschaft zu kommen.
Gut, also Knappenspiel ist für mich da aber nochmal ein bisschen anders, weil die Schalker sind eher durch tolle U17, U19-Mannschaften die letzten Jahre an ihre Top-Talente gekommen. Ihre U23 war ehrlicherweise weniger erfolgreich. Ja, es ist natürlich, wenn du um Spielpraxis zu sammeln, ist okay, bin ich bei dir, das verstehe ich, gebe ich zu, aber du hast gerade von 3, 4 Millionen gesprochen, die man in sowas auch investiert. Ich stelle mir halt immer wieder die Frage, was wäre, wenn ich diese 3, 4 Millionen statt in die U23 noch weiter in die U19 reinsetze und da Sachen noch intensiviere, sodass ich vielleicht direkt von der U19 mir die Spieler auch schneller ziehen könnte. Mir fehlen da einfach zu diese großen Beispiele, die über 1, 2 Jahre Regionalliga-Fußball am Ende sich in der Bundesliga durchgesetzt haben. Entweder waren es Top-Talente, die aufgrund dessen, weil sie noch sehr jung waren und ihr im Profikader noch ein bisschen hinten dran waren, weil andere einfach noch aktuell besser dastanden, dann über Spielpraxis da warm gehalten wurden. Da habe ich aber auch über Laien viel mehr Beispiele im Kopf, die erfolgreich waren am Ende des Tages, als es tatsächlich über die U23-Mannschaften war. Also von dem her, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, Dennis. Ich hoffe, dass da die Bundesliga-Mannschaften vielleicht die nächsten Jahre einfach da mehr U23-Spieler auch tatsächlich nach oben ziehen können. Nur die letzten Jahre zeigen mir einfach, wir waren super stark, als wir mit den NLZs begonnen haben. Dann wurden wir schwächer. Dann haben andere uns noch überholt, andere Länder. Dann wurden wir noch schwächer. Und jetzt aktuell sehe ich U-Mannschaften, U-Nationalmannschaften bei uns, wo ich auch sage, okay, also so ganz rosig schaut die Zukunft jetzt auch nicht aus. Ja, dann finde ich auch, da muss man halt einfach entsprechend auch alles mal auf den Prüfstand stellen und einfach mal hinterfragen, was funktioniert besser. Du warst in Belgien, ein riesen Sprungbrett für junge Spieler. Holland haben wir in der U, also gut, die U20-Nationalmannschaft, die ist lange nicht mehr berufen worden aufgrund der Corona-Pandemie, aber hatten wir ein halbes Dutzend Spieler, glaube ich, aus der holländischen Liga beim letzten Mal, Ende letzten Jahres. Also ist ja auch ein Weg, über den man sich unterhalten kann. Zweite Liga leihen, dritte Liga ausleihen oder entsprechend ins Ausland, außer Ligen wie Belgien und Holland finde ich da mal ganz, ganz interessant. Ich glaube einfach, so kommt man schneller an wirklich fertige Spieler ran. Das ist so mein Eindruck, aber ich verstehe auch deine Sicht der Dinge. Ob man das als Verpflichtung sieht, also den sozialen Aspekt, so hatte ich das doch gar nicht gesehen, dass man diesen sozialen Aspekt für die jungen Spieler, die sich aufgeopfert haben, in der Jugend, da auch darstellt. Ja, das ist ein Argument, was mir gefallen hat. Da muss ich sagen, das so aus dem Blickwinkel hatte ich es noch nicht gesehen. Gebe ich dir einen Punkt, das war gut. Ja, das hat mir gefallen. Von dem her sehe ich das ein Stück weit anders als vor 20 Minuten, als wir begonnen haben, über dieses Thema zu reden. Hast du noch was hinzuzufügen, lieber Dennis, zu diesem Thema?
Ja, für mich ist es auch, muss ich ganz klar sagen, für mich ist es kein entscheidendes Merkmal, ob Jugendmannschaften viele Titel gewinnen oder auch U23-Mannschaften. Für mich ist es auch zum Beispiel kein wichtiges Merkmal, dass die Schalke U23 in letzter Zeit nicht sehr erfolgreich war. Das hat für mich mit Ausbildung nichts zu tun. Mir geht es da einfach darum, dass du eine Möglichkeit hast, Spielpraxis in deinem eigenen Stall zu geben. Was ist, wenn du verletzte Spieler hast in der Profimannschaft? Die kannst du nicht sofort wieder in der Bundesliga ranführen. Gib denen doch wieder ein, zwei Spiele in der Regionalliga. Da machst du für mich die Regionalliga auch einen Ticken schlechter, als sie letztendlich ist. Das beste Beispiel dafür ist jetzt für mich auch zum Beispiel in Freiburg die beiden Schlotterbeck-Brüder, die vielleicht noch nicht den ganz, ganz, ganz großen Sprung geschafft haben, die aber für mich beide das Zeug haben, absolut Topspieler in der Bundesliga zu werden. Der eine, Kevin Schlotterbeck, hat 2 oder 3 Jahre Regionalliga in Freiburg gespielt, dann die Leihe zu Union jetzt in Berlin jetzt und auch direkt eingeschlagen, jedes Spiel gemacht für Union Berlin. Und sein Bruder Nico Schlotterbeck hat sich auch über die U23-Mannschaft empfohlen, eben jetzt dann auch vielleicht nächstes Jahr Stammspieler in Freiburg zu werden. Das sind alles Beispiele für mich, die natürlich nicht an der Tagesordnung stehen, aber man muss natürlich auch generell sehen, wie viele Spieler schaffen generell den Sprung überhaupt in den Profibereich. Das ist ja auch verschwindend gering, muss man ja ganz ehrlich sagen. Deshalb ist es aber ich sehe es einfach aus Trainersicht rein für Spielpraxis, weil das ist für mich einfach der entscheidende Punkt in diesem Alter. Und da sind RB, die ja viele junge Talente in ihrem Kader haben, aber die eben Woche für Woche nur reine Trainingsbelastung haben. Für mich einfach der falsche Weg. Aber ich finde auch gut, dass wir da nicht immer einer Meinung sind. Von daher ist, glaube ich, man kann das auch nie letztendlich den entscheidenden Punkt nennen. Das ist auch Gefühlssache. Da streiten sich viele im deutschen Fußball drüber. Da streiten sich auch viele in den Vereinen drüber. Man kann für beide Seiten Argumenten finden. Von daher, aber trotzdem hochinteressantes Thema.
Das ist mein Lieber, wir haben eine Stunde rum. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich danke dir. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Mal gucken, was diese Fußballwoche so alles mit sich bringen wird. Es wird ja immer weniger Fußball, bevor es dann im August mit der Champions League und der Europa League wieder voll losgeht. Ich wünsche dir eine tolle Woche nochmal. Liebe Zuhörer, euch auch allen eine tolle Woche. Nächste Woche, Folge 7, werden wir uns wieder mit Inside-Profi-Fußball mit einem Top-Thema melden. Mein Lieber, hast du noch etwas zu sagen?
Vielen Dank fürs Zuhören. Ging schneller rum als gedacht. Und nächste Woche werde ich mich aus Griechenland melden. Bis dahin, alles Gute.
Ja, ich freue mich für dich. Mein Lieber, ich wünsche dir was. Alright, tschüss,
Mach's
mein Lieber.
gut.
Ciao.
Ciao.